Ja, heute kam ich so spät, dass ich gar nicht jedem die Hand geben konnte. So lasst euch begrüßen, jeden Einzelnen heute Morgen. Es ist über 30 Jahre her, da habe ich mit einer Jugendgruppe ein Theaterstück eingespielt, ein Weihnachtsstück, und das ging um die Zeit der Hugenotten, in dem sie vertrieben worden sind aus Frankreich. Und ein Satz ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich habe damals jemand spielen müssen, einen Dorfangestellten, und der hat in diesem Stück dann gesagt, in 2 Tagen ist Weihnachten. Ein Weihnachten, bei dem Heulen und Zähneklappern sein wird. Ja, das war die Napoleonischen Kriege, und da hat man Angst gehabt und alles, mussten Vorsorge treffen. Ich denke, dass wir zwar nicht in 2, sondern in 4 Tagen Weihnachten haben, und ich glaube auch kaum oder hoffe doch sehr, dass keiner von euch heulen und Zähneklappern zu Weihnachten haben wird. Wobei, Pia hat es in ihrem Gebet zum Ausdruck gebracht, es durchaus genug Leute gibt, die vielleicht auch in diesem Jahr, in unserer Zeit, genauso ein Weihnachten feiern. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, doch so ein klein bisschen an die Predigt vor 14 Tagen anzuknüpfen. Ihr erinnert euch, wir haben über Engel gesprochen und was sie für uns bedeuten. Und eine der Aussagen, die wir immer wieder bei Engel antreffen, das ist im Grunde die Überschrift über meine Predigt. Erratet ihr es? Fürchte euch nicht. Und du darfst das gerne für dich wörtlich nehmen, fürchte dich nicht. Dass die Engel das immer wieder gesagt haben, ist uns bekannt. Wir lesen es in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Wir lesen es, wie er das zu Zacharias gesagt hat, der dem Engel gedient hat, und wo dann der Engel kommt und dann sagt, fürchte dich nicht, deine Gebete sind erhört, deine Frau wird hochbetagt noch schwanger werden. Wir lesen es, wie der Engel zu Maria kam, ihr das gesagt hat. Wir lesen es, wie er zu Josef kam und ihm das 2-mal gesagt hat. Einmal um die Vorbereitung, dass er doch Maria zu sich nimmt, und dann, als es darum ging, mit dem Kind zu fliehen. Wir lesen es bei den Hirten, überall dieses fürchte dich nicht. Wir lesen es insgesamt 74 Mal im Alten Testament, 17 Mal im Neuen Testament. Aber ich möchte heute Morgen mal anknüpfen, dass wir es eben nicht nur von Engeln hören. So lesen wir zum Beispiel in Markus 5, Vers 36, ich lese mal einen Kontext. Die Frau, das war die Frau, die diesen Blutfluss hatte, der nicht aufhörte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor Jesus nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Da ist also etwas gestorben, und in den Tod hinein spricht Jesus das, fürchte dich nicht. Wir lesen es in Lukas 5, und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen, und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Ihr erinnert euch an die Begebenheit? So viel Fische gefangen, dass die gar nicht ins Boot gepasst haben. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. In einer Situation, in der eigentlich alles aussichtslos war, sie die ganze Nacht gefischt haben, nichts gefangen haben, kommt Jesus hinein, sie machen einen wunderbaren Fang und entdecken eigentlich, wie weit weg Jesus doch von ihrem eigenen Denken ist. Und sie bekommen Angst über ihre eigene Gottferne und genau da spricht Jesus hinein, fürchte dich nicht. Und er gibt sogar einen Auftrag. Er sagt nicht nur, du wirst Erfolg haben weiter beim Fischen, sondern er geht ein Stück weiter und sagt, von nun an wirst du Menschen fangen. In Lukas 12, Vers 32 lesen wir, darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Denn nach all dem trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euren Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Ist das nicht die eigentliche Weihnachtsbotschaft, wenn in aussichtsloser Zeit das Fürchte dich nicht ertönt? Und vielleicht ist Lukas 12, 32 gerade für euch heute Morgen, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Lass euren Schatz im Himmel sein. Das mächtigste Wort zu diesem Bereich, fürchte dich nicht, denke ich, lesen wir in Jesaja 43. Ein fürchte dich nicht, das wir alle kennen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Diesen Bibeltext hat vor 60 Jahren in seinem Abschiedsbrief Graf Moltke seiner Frau geschrieben. Graf Moltke gehörte in der NS-Zeit zum Widerstand. Er hat sogar für die NS-Regierung gearbeitet, aber in einem speziellen Bereich. Er hat also Berichte gesammelt und ausgewertet und hat in seiner Widerstandsgruppe, die er damals aufgebaut hat, mit circa 20 anderen einen ganz speziellen Weg gefahren. Er war ein tiefgläubiger Mensch und wollte nicht, dass Hitler ermordet wird, wie ja einige andere Widerstandskämpfer zum Beispiel um die Geschwister Scholl oder um andere, das bemüht haben. Er war so tiefgläubig, dass er gesagt hat, Gott wird zum Zug kommen. Lass uns lieber darauf vorbereiten, was nach der Zeit passiert. Welch ein Gottvertrauen. Zu sagen, Gott, du wirst zum Zug kommen. Und so hat er in seinem Abschiedsbrief, und ich komme später nochmal darauf zurück, genau dieses Jesaja 43 seiner Frau geschrieben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nun, ich denke, einige von euch haben diesen Vers seit ihrer Kindheit gehört. Es ist ein geliebter Vers für Konfirmationssprüche. Es ist ein geliebter Vers für Trauungen. Es ist aber auch ein geliebter Vers bei Taufen und sogar bei Beerdigungen wird darüber gesprochen. Also immer wieder tauchen wir darüber auf. Ich denke, wenn Gott uns das zuruft, dann müssen wir doch mal innehalten und sagen, was hat Gott an uns gefunden, dass er uns so sehr in seinem Fokus hat? Geht's dir auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, naja, klar, Gott gibt's, der kümmert sich auch um mich. Aber so richtig tief und fest glauben, dass ich in seinem Fokus bin, dass ich ihm so wertvoll bin, dass er nichts vergisst, was mich ausmacht. Ist das nicht manchmal so weit weg? Zweifeln wir nicht immer wieder in verschiedensten Lebenssituationen, ob das mit seinem Kümmern doch wirklich so tief ist? Es ist 2554 Jahre her. Das Volk Israel war in der babylonischen Gefangenschaft und sie heulten. Sie hatten ein Weihnachten, das Heulen und Zähneklappern war. An einer Stelle gibt es einen Psalm, sie hängten die Harfen an die Weiden. Das heißt, das Lob Gottes war verstummt, Traurigkeit war eingekehrt. 40 Jahre Traurigkeit. Aber Gott ist im Regiment. Gott kümmert sich. Und Gottes Kümmern hat nie aufgehört von Anfang der Welt. Und es wird auch nie aufhören bis zum Ende der Welt. Und Gott greift ein ganzes Volk an. Was haben wir denn in Jesaja gelesen? Ganze Völker habe ich für dich hingegeben. Und so wird ein Perserkönig stark und greift das Volk der Babylonier an. Und der König Kiros erobert Babylonien. Und irgendwie im Siegesrausch gut drauf. Naja, wenn man gewonnen hat, ist man gut drauf. Gestattet er den Juden, dass sie nach Hause gehen und den Tempel wieder aufbauen. Jesaja hat vorher schon gesagt, fürchte dich nicht. Wenn wir sehen, was da passiert ist, was hatte Babylon 40 Jahre davor gemacht? Geraubt, gemordet, vergewaltigt, zerstört, Stein von Stein runtergerissen. Und jetzt dieses, fürchte dich nicht. Ich glaube, dass wir dieses fürchte dich nicht manchmal falsch sehen. Ich glaube, manchmal sehen wir Gott, wie er da in seinem Thronsaal steht, ganz hoch erhoben, so von oben runter, als wenn er uns jetzt den Befehl gibt, ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht fürchten. Wie wir das manchmal in unseren Erziehungen mit unseren Kindern tun, wenn sie zum fünften Mal nicht gehört haben. Aber ich glaube, dieses fürchte dich nicht ist ganz, ganz anders zu verstehen. Ich glaube, es ist so zu verstehen, dass der Papa im Himmel sich Zeit nimmt, sich neben uns sitzt und sagt, habt ihr doch gesagt, brauchst keine Angst haben. Bin bei dir. Schön. Und da wird dieses fürchte dich nicht menschlich. Da kommt Gott zu uns, wie er eben zu Weihnachten zu uns gekommen ist in seinem Sohn Jesus Christus. Und ich brauche nicht mehr Angst zu haben vor dem fürchte dich nicht, sondern es löst wirklich eine frohe Botschaft in mir aus. Und wie eine zarte Pflanze fängt dieser Zuspruch, den Gott uns gibt, fürchte dich nicht, Wurzeln anzuschlagen, zu keimen. Und irgendwann glaube ich das, dass ich mich nicht mehr fürchten muss. Wir haben von Natur aus Angst und Furcht, oder? Wer ist hier, der noch nie Angst hatte? Wie? Dachte er, sei mutig. Echt? Bin ich in guter Gesellschaft. Wir haben Angst vor Furcht, vor Schmerzen, vor Verletzungen. Und das ist gut so. Hätten wir nämlich keine Angst dafür, würden wir viel leichtsinniger leben, oder? Hätte das kleine Kind keine Angst vor der heißen Herdplatte, weil es einmal schon draufgefasst hat, würde es öfter drauffassen und irgendwann keine Finger mehr haben, weil die Kohlraben schwarz werden. So ist manchmal auch Angst und Furcht sehr gut. Und Angst und Furcht sind aber auch zu unterscheiden. Furcht bezieht sich immer auf etwas Konkretes, vor dem man sich eben fürchtet. Angst ist auf etwas Unbestimmtes gerichtet. Irgendwie, was kommt da auf mich zu? Ich kann es noch nicht greifen. So vielleicht der schwache Schüler, der die Mathearbeit fürchtet und hofft, dass sie doch am liebsten ausfällt oder sowas. Der Arbeiter fürchtet die Wegrationalisierung und hofft doch gleichzeitig, dass es ihn nicht trifft. Die ein bisschen Geld anzulegen haben, die fürchten den Zusammenbruch des Finanzsystems. Der andere fürchtet die Diagnose vom Arzt. Und so haben wir alle etwas, das wir fürchten. Der Gegenstand der Furcht ist für uns oft fassbar, meist auch überschaubar. Und trotzdem ist Furcht irrational. Ich möchte euch dazu ein paar Bilder zeigen. Schaut mal. Der starke Bär. Also ich hätte Angst vor dem Bären. Und nun schaut's doch so aus, als wenn dieser Bär Angst hat vor dem, was da auf ihn zukommt. Merkt ihr? Furcht kann ganz schön irrational sein. Süß, ne? Vielleicht das nächste Bild, Jens. Dazu habe ich sogar einen Film, aber der Film hätte mir zu lange gedauert. Das ist also kein gestelltes Bild, was ihr gleich sehen werdet. Das ist nur ein Schnappschuss aus einem Film und man mag es kaum glauben. Zweite geht nicht, es war ganz kurz da, ihr habt den Löwen gesehen. Im Film wird beschrieben, wie der Löwe mit zwei Kollegen so eine Rinderherde angreift und versucht, ein kleines Rind zu reißen. Und wenn, als das schon ziemlich am Boden zerstört war, besinnt die Herde sich auf ihre Stärke und dreht den Spieß um und fängt an, den Löwen zu jagen, bis der Angst hat und sich auf den Baum verkriecht. Ja. So, ich mit dem Geparden, das habe ich auch mal vorgespielt. Ja. Wisst ihr, Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Gott möchte, dass wir ihn fürchten. Und Gott möchte uns mit diesem "Fürchte dich nicht" sagen: Weihnachten ist für dich da, Menschenkind, dass du deine Stellung einnimmst. Die Stellung als Sohn des Höchsten. Guck mal, ob die nächsten Bilder gehen. Manchmal fürchten wir uns, in den Spiegel zu schauen, weil wir Angst haben, was wir da wirklich entdecken. Aber das ist das, was Gott in dir sieht. Und wir sind das arme Kätzchen, das vielleicht noch schnurren kann. Gott sieht in dir den brüllenden Löwen, der Angst verbreitet in der unsichtbaren Welt. Geh mal weiter. Noch sowas. Was haben wir denn da alles, dass es nicht geht? Gar nicht. Und das nächste darauf. Das ist das letzte. Und damit leite ich eigentlich schon über mit diesem Bild. Wir Menschen sind angelegt, so gerne unsere Ärmel hochzukrempeln und Dinge zu tun, die wir gar nicht tun müssen. Es gibt Dinge, die wir Gott wegnehmen tun. Gott möchte uns in eine Freiheit hineinbringen, das zu tun, was wir tun sollen, und ihm das tun lassen, was er tun möchte. Wenn du so einen Stein versuchst wegzuräumen, ich sag dir eins, das Einzige, was passiert ist, dass du nächsten Tag zum Arzt musst, weil dein Kreuz Probleme macht. Es ist doch viel leichter, nur einen Zettel zu schreiben, bitte liegen lassen, und sagen: Gott, das ist deine Geschichte. Kümmer du dich darum, oder? Anstatt mit aller Krampf probieren, diesen Stein wegzubeleben. Gott möchte uns dahin führen, dass wir Vertrauen haben und an Gott glauben. Er möchte, dass wir Angst abgeben, wenn es um unsere Gesundheit geht, wenn es um Menschen geht, an denen wir hängen, wenn es um unsere Arbeit geht, um unseren Lebensstandard, um unseren Besitz, ja, indem wir vielleicht sogar mal auch unseren guten Ruf liegen lassen. Denn er möchte sich darum kümmern. Schaut mal, wenn die Bibel uns sagt, alle, dann meint sie alle. Und sie sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Denn er sorgt für euch. Dann bezieht das alles mit ein. Alles, wovon wir Angst haben und wo wir immer wieder uns selbst kümmern. Ich muss noch ein bisschen besser werden. Ich muss noch ein bisschen heiliger werden. Und, und. Und dann versuchen wir, die Besten zu sein. Ein Lob, wenn du das versuchst. Aber es ist nicht erforderlich. Weißt du das? Du kannst Gott nicht den Arm umdrehen und dann noch ein klein Stück bisschen mehr Liebe rauspressen. Er hat alles gegeben. Er hat dich geliebt bis zum geht nicht mehr. Dieses göttliche "Fürchte dich nicht", das hängt oft in uns so zusammen mit "Ich habe versagt, ich werde versagen". In Amerika gab es einen Pastor, der ist mittlerweile gestorben. Vielleicht hat der eine oder andere von ihm gehört, Pastor Roland Buck. Er hat ein Buch geschrieben, das in den 70er Jahren rauskam, das heißt Begegnung mit Engeln. Hier schließt sich der Kreis zur letzten Predigt. Er war ein Pastor, der eine große Gemeinde geleitet hat, aber er hat diese Gemeinde so geleitet, dass er immer alles getan hat, damit er Schaden von seiner Gemeinde abwendet. Der hat die Nächte durchgebetet. Der hat die Wochen durchgefastet. Der hat die Bibel studiert. Alles wollte er tun, damit es seiner Gemeinde gut geht. Wir würden sagen, wow, was für ein Pastor. Eines Tages wacht er mitten in der Nacht auf und entdeckt, dass ein Engel neben seinem Bett steht. Und das war der Anfang von 2 Jahren, wo Gott ihm regelmäßig Engel geschickt hat, die ihm im Wort Gottes unterrichtet haben. Zum Schluss war es so, dass er 2000 Bibelstellen auswendig konnte. Mit Bibelvers und mit Kontext, Verse da drüber und da drunter auswendig. Ich würde mich freuen, wenn ich 200 auswendig können würde. Vielleicht komme ich auf 100, aber dann ist auch schon hochgegriffen. 2000 Bibelverse, ja, ist Hammer, ja. Eines Tages wacht er nicht auf, weil ein Engel da ist, sondern wacht er auf, weil er sich selbst im Bett liegen sieht und ein Engel ihn an der Hand hat und sagt, komm mit. Und er führt ihn in den Himmel. Und dort begegnet er Gott selbst. Interessant ist, dass er die ganzen Male immer sagt, es war mir nie wichtig, wie die Engel aussahen, oder ich kann euch auch nicht sagen, wie Gott aussah. Ich habe nur diese wunderbare, friedvolle Gegenwart immer wieder gespürt. Und Gott erlaubt ihm, dass er Fragen stellt. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was wäre, wenn du Gott Fragen stellen könntest? Ich denke mal, mir würde so spontan gar nichts einfallen. Was kann ich denn Gott fragen? Die Dinge, die mir jetzt wichtig sind, glaube ich, sind in der Gegenwart Gottes sowas von unwichtig. Und er hat dann halt so ein bisschen über die Glaubensväter gesprochen und hat dann auch so über Abraham und so ein paar Fragen gestellt. Und Gott sagt, er komm mit und führt ihn in so einen Aktenraum rein, mit Billionen von Akten und greift da die Akte von Abraham raus. Und er sagt, hier, lies. Und er fängt an, die Akte von Abraham zu lesen und er liest und liest und liest und dann sagt er zu Gott, wo ist denn die zweite Akte? Sagt Gott, es gibt keine zweite Akte. Ja, aber das verstehe ich nicht. Hier steht doch gar nichts von dem Versagen Abrahams. Und du hast ja selbst in deinem Wort niedergeschrieben, wer den Pharao belogen hat, weil er Angst um seine Frau hatte und andere Dinge. Abraham hat doch versagt. Ja, sagt Gott, das stimmt schon, das habe ich für euch aufgeschrieben. Aber im Himmel gibt es keine Akte von Gerechten, in denen Versagen notiert wird. Daraufhin hat er gesagt, das widerspricht aber meiner kompletten Theologie. Hat Gott zu ihm gesagt, ich wollte auch nicht deine Theologie ändern. Ist mir vollkommen egal, deine Theologie. Und hat ihm einen Bibelvers gegeben. Und den lesen wir jetzt mal in Hebräer im 10. Kapitel ab Vers 17. Und ihrer, ich sag's jetzt mal für uns, und unserer Sünden, und unserer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünden. Wir wussten das, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenkt. Aber war es in uns so tief verankert, dieses fürchte dich nicht, dass es nicht wirklich noch ein Hintertürchen gibt, wo er sich vielleicht doch noch dran erinnert? Und wenn ich dann zum
700. Mal versagt habe, geht dieses kleine Hintertürchen auf und siehste, Gott ruft dir heute zu. Ich habe keine zweite Akte. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Kind, du bist mein. Hörst du's? Wie er ruft. Elena, du bist mein. Christel, du bist mein. Jens, du bist mein. Fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, das gibt der Menschheit neue Hoffnung, und zwar der ganzen Menschheit. Es gibt uns so viel neue Hoffnung, dass wir wirklich von ganzem Herzen endlich uns klar werden dürfen, dass wir aufhören können, uns um die Dinge zu kümmern, um die sich Gott kümmern wird. Wir versuchen, Gott zu dienen. Wir bemühen uns, was wir sagen. Wir bemühen uns, das Richtige zu tun. Ja, wir bemühen uns sogar, das Richtige zu denken. Gott möchte dir heute Morgen sagen, das ist meine Sache. Du sollst mich anbeten. Du sollst mir deine Hand geben. Und einfach mit mir wandeln. Du sollst einfach nur dein Herz auf mich einstellen. Und dann schenke ich dir das Vorrecht, nach meinen Gedanken zu wandeln. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr, wie entspannt Nachfolge sein kann? Merkt ihr, wie groß das Geschenk des Heilands wirklich ist? Fürchte dich nicht. Wie gnädig ist der Herr mit uns gewesen. Ich gehe nochmal zu Graf Moltke zurück. Man konnte ihm nicht nachweisen, dass er an einem Attentat von Hitler beteiligt war. Und so hat der Generalankläger des Dritten Reiches also alles herbeigezogen, was nur irgendwie zu einer Verurteilung führen konnte. Das war der Roland Freisler, der ja bekannt war als ganz gnadenloser Staatsanwalt. Sorgte, dass es doch mit einem Vorwand dazu kam, dass Graf Moltke am 10. Januar 1945, also kurz vor Kriegsende, zum Tode verurteilt wurde und dann 9 Tage später erhängt wurde. Und in dem Abschiedsbrief nach der Gerichtsverhandlung schrieb Graf Moltke an Freier, wie gnädig, er war verurteilt, 9 Tage später sollte er sterben, jetzt hört, wie gnädig ist der Herr mit mir gewesen. Selbst auf die Gefahr hin, dass das hysterisch klingt, ich bin so voller Dank, eigentlich ist für nichts anderes Platz. Er hat mich die 2 Tage so fest und klar geführt, das war die 2 Tage der Gerichtsverhandlung, der ganze Saal hätte brüllen können, wie das der Herr Freisler getan hat, und sämtliche Wände hätten wackeln können, und das hätte mir gar nichts gemacht. Es war wirklich so, wie im Jesaja 43,2 heißt, wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen, nämlich deine Seele. Ist das nicht wunderbar, wenn jemand im Anblick des Todes verurteilt, obwohl er das Gerechte wollte, diese Furchtlosigkeit in sich hat, diese Geborgenheit in sich hat? Da ist das Fürchte dich nicht in Existenz getreten. Und das möchte Gott vor diesem Weihnachtsfest 2015 in uns bewirken, dass sein Fürchte dich nicht für dich und für mich existent wird. nicht nur im Kopf, in unserem ganzen Sein, in unserem Wesen. Und wir schauen uns jetzt zum Abschluss einfach nochmal die letzten weiteren Verse an. Ich, Gott selbst sagt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mit deinem Namen wirst du identifiziert. Mit deinem Namen bist du auch bei Gott identifiziert. Dein Name ist von Gott ausgesucht worden. Deine Eltern haben ihn dir gegeben. Und er hat eine Bedeutung. Und weil du so bedeutsam bist, hat Gott sich selbst darum gekümmert, dass nicht irgendjemand gerufen wurde, sondern du mit deinem Namen. Hey, du da hinten, komm mal her, Gott will dich heute noch segnen. Pia, Gott will dich heute noch segnen. Hat dich mit deinem Namen gerufen. Halleluja. Den Gerhard will er auch noch segnen. Halleluja. Ah. Kein Mensch ist eine bloße Nummer. Der Name macht uns aus. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nur wollen wir nicht verschweigen, dass es uns manchmal auch unangenehm ist, wenn uns Gott mit unserem Namen ruft, oder? Denken wir an den Adam. Gott hat den Adam gerufen und was hat der Adam gemacht? Sich versteckt. Weil dem Adam war es unangenehm, dass Gott ihn gerufen hat. Hätte Adam sich verstecken müssen? Selbst in seiner Sündhaftigkeit, dass ihm klar geworden ist, wer Gott wirklich ist, hat Gott doch schon Gegenmaßnahmen gegen diese Sündhaftigkeit eingeleitet. Und auch für uns hat Gott schon längst Gegenmaßnahmen eingeleitet und seinen einzigen Sohn gesandt auf die Erde. Der Hamburger gutes Buch, das er geschrieben hat, dass wenn das Weizenkorn nicht stirbt, hat einmal gesagt, Angst ist das Grundgefühl des Menschen, der sich von Gott gelöst hat. Aber wenn du dich eben nicht von Gott gelöst hast, dann darfst du all diese Befürchtungen, Gesundheit, Menschen, an denen du hängst, an deine Arbeit, dein Lebensstandard, es ist Ruf, Gott abgeben. Du kümmerst dich darum. Wenn Gott das so sagt, ist das keine billige Vertröstung. Er will es wirklich tun. Adam, wo bist du? Sagt Mensch, wo bist du? Und indem er dich befreit von seiner Furcht, möchte er dich herausrufen. Er möchte dich in seinen Dienst rufen. Denn auch da entdecken wir doch sehr oft, dass es Furcht ist, dass es Angst ist, die uns hindert, für ihn einen Dienst zu tun. Aber er möchte dich loslösen von dieser Angst. Plötzlich bist du in Verantwortung gegenüber Gott und freust dich darauf. Ich freue mich so, dass unsere Grundväter, die die deutsche Verfassung nach dem Krieg neu geschrieben haben, in diesem Grundgesetz eine Präambel verantwortet haben. Und da heißt es, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist unser Grundgesetz. In der Verantwortung vor Gott dürfen wir auf die Frage, wo bist du, antworten, hier. Dürfen wir auf die Frage, wen soll ich senden, wie Jesaja antworten, Herr, sende mich. Dürfen wir auf die Ängste, die uns einengen, sagen, du hast mich doch bei meinem Namen gerufen. Und wie der kleine Samuel, Herr, rede, mir geschehe, was du sagst. Wie oft haben wir seinem Wort und seinem Willen zuwidergehandelt. Und da hilft nur ein ganz ehrliches Eingeständnis. Ich habe versagt. Das Schöne ist ja, dass du es nur einmal sagen musst. Und dann ist es weg. Komplett weg. Und du hast es bestimmt schon gesagt. Und deswegen kommt der zweite Vers. Ich habe dich erlöst. Er hat uns nicht nur gerufen, nein, er hat uns erlöst. Wisst ihr, dass das Wort Erlöser, das hier gebraucht wird, im Alten Testament noch eine ganz spezielle Bedeutung hatte? Wenn ich zum Beispiel in Schuld gefallen bin und mein Gläubiger gesagt hat, so, jetzt aber ab in Knast, bis deine Schulden bezahlt sind, dann hat in einer bestimmten Reihenfolge, die Gott selbst festgelegt hat, aus meiner Verwandtschaft einer Erlöser sein müssen. Meine Schulden bezahlt, damit ich wieder rauskomme. Wie viel mehr Jesus Christus, der vom Thron auf diese Erde gekommen ist und für unsere Schuld bezahlt hat. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, es geht nicht nur um die Verwandtschaft. Es geht nicht nur um die, die jemand nahe stehen. Er sagt in der Bergpredigt, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Und er sagt an einer anderen Stelle, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Feinde. Und er hat es uns vorgelebt. Die nächste Tatsache ist eine der wichtigsten Botschaften der Bibel. Der Papa breitet seine Arme aus und er flüstert dir zu, du bist mein. Du bist mein. Er nimmt dich so richtig in seinen Arm, dein Kopf wandert auf seine Schulter und er flüstert dir ins Ohr, du bist mein. Merkt ihr, da ist nichts Trennendes mehr. Da ist keine Anklage mehr. Da ist kein, du solltest vielleicht doch versuchen, besser zu sein. Da ist nur die Aussage des Papas, du bist mein. Ich denke, in diesem Vers steckt die Voraussetzung für ein glückliches, harmonisches Leben. Wenn wir diesen Vers zu unserem Vers machen heute Morgen, dann haben wir kein Weihnachten mit Heulen und Zähneklappern. Dann haben wir ein Weihnachten der Freude und des Friedens, egal wie viel Geschenke du kriegst. Egal, ob du mal wieder vergessen worden bist von deinen Angehörigen. Da haben wir ein Weihnachten, wo wir plötzlich eine Verbundenheit mit dem Himmel in uns haben, die unbeschreiblich ist. Wo der Friede, der Weihnachtsfriede einkehrt in unsere Stuben, in unsere Herzen, in unsere Gemeinden. Paulus schreibt dazu an die Epheser im 2. Kapitel, er ist unser Friede. Kriegen wir das letzte Bild zu sehen? Oder es wäre schön, wenn das klappen würde. Das hat Albrecht Dürer gemalt im 16. Jahrhundert. Bekannt, Ritter, Tod und Teufel. Wenn wir uns dieses Bild genau anschauen, der Ritter, er reitet auf seine Burg. Und am Wegesrand stehen Tod und Teufel. Aber guckt mal, der Ritter würdigt sie keines Blickes. Er reitet daran vorbei. Und mag die Hölle knirschen, mag der Tod auch heulen. Der Ritter weiß, er wandelt in Zuversicht, du bist mein. Das gibt eine herrliche Gelassenheit. Der David hat so gesagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dürer hat es in diesem Bild umgesetzt. Und für uns gilt der Vers, nein, für dich gilt der Vers, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.